das spricht der Mund aus. Frage, wie geht es deinem Herzen? Welche Gefühle bestimmen dein Herz gerade? Welche Gedanken sind dir auch beim Schauen dieses Musikvideos gekommen? Freude? Kritik? Musste das Video so lang abgespielt werden? Ist ja ganz nett, aber... Wie schnell sind wir dabei, das Negative zu sehen? Man sagt ja so, das Haar in der Suppe, ne? Das ist so typisch deutsch. Ja, die finden immer noch das Haar in der Suppe. Das sind so die Pessimisten. Es wird alles immer schlimmer und schlimmer. Und so in den täglichen Nachrichten hat man manchmal den Eindruck, wir ergötzen uns daran. Haben Freude an den schlechten Nachrichten. Wie heißt es so schön? Bad news are good news. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Und dann ist ja noch so, wir vergleichen uns ja auch ganz schnell und heben uns gern über den anderen, meckern, kritisieren. Diese junge Frau in dem Musikvideo, die hat zu Beginn ihrer Schwangerschaft von den Ärzten erzählt bekommen, dass ihr Kind schwerst behindert sein wird. Vielleicht sogar gar nicht lebensfähig. Und nach wenigen Monaten wahrscheinlich dann auch sterben wird. Und sie musste die ganze Zeit, die ganze Schwangerschaft damit kämpfen. Und dann das Wunder passiert, ihr Kind kommt ganz gesund auf die Welt, die Ärzte können sich das überhaupt nicht erklären. Aber diese Frau weiß um geistliche Prüfungen, weiß, dass das Leben nicht einfach nur Sonnenschein ist. Und das bringt sie auch mit vielen anderen Liedern, die sie geschrieben hat, auch gut auf den Punkt. Aber auch ihre Freude am Herrn. Und man muss diesen Musikgeschmack ja gar nicht mögen, aber zwischen dem ich mag etwas nicht und ich fälle innerlich Urteile, ist oft so ein ganz, ganz schmaler Grat nur. Und wie leicht fällen wir Urteile? Auch in Bezug auf unseren Bibeltext aus Apostelgeschichte 2, ich habe ihn euch hier nochmal so ein bisschen mitgebracht, also teilweise, 3000 hatten sich bekehrt, sie sind eine Einheit, Wunder und Zeichen geschahen, sie teilen alles miteinander und das mit Freuden, nicht weil sie müssen, sondern mit Freuden und mit lauterem Herzen, also mit ehrlichem Herzen. Und gewann Wohlwollen beim ganzen Volk und der Herr fügte täglich hinzu, die gerettet werden. Und viele Christen finden diesen Text wunderbar und denken, wow, so muss doch Gemeinde sein. Diese Sehnsucht nach einer heilen christlichen Gemeinschaft. Wir haben uns alle lieb und alle haben uns auch lieb und es ist alles wunderbar und es ist nur schön und wir können nur Halleluja rufen. Endlich verbinden viele mit diesem Bibeltext. So müsste doch Gemeinde sein. So müssten wir doch heute unser Christsein leben. Und dann schauen wir uns um, schauen uns unsere Gemeinde an. Ja, und dann verdrehen wir unsere Augen und dürfen gleich Buße tun dafür. Versteht ihr? Nochmals zum Ideal. Jeder Versuch, egal ob in der Kirchengeschichte oder auch heutzutage, scheiterte sang- und klanglos, diesen Zustand irgendwie wieder zu erreichen. Auch in keiner Erweckungsbewegung in unserer Kirchengeschichte erlebte diesen Zustand je wieder. Auch nicht mehr in der Apostelgeschichte. Das war eine Momentaufnahme. Ein paar Wochen später schon murrten die Ersten und sagten, oh, es ist ungerecht, die griechischen Witwen und die jüdischen Witwen, die werden gegenseitig bevorzugt, die jüdischen, die griechischen werden vergessen und so. Ey, so geht's nicht. Und dann entstand der Unmut und so weiter. Strukturen mussten gelegt werden. Dann ging es weiter. Später ging es um Lehrmeinungen, da wurde darüber gestritten. Dann auch über Personal. Sogar so heftig, dass Paulus und Barnabas so aneinander gerieten, dass sie getrennte Wege gingen. Und liest man mal die Briefe aufmerksam durch, dann merkt man erstmal, wie wenig ideal Gemeinde eigentlich damals war. Im Korintherbrief heißt es, obwohl das eine Gemeinde war, die aus der Fülle der sogenannten Geistesgaben schöpfen durfte, bei denen das besonders ausgeprägt war. Da lesen wir, dass es teilweise schlimmer zuging als bei den Heiden. Sexuelle Zügellosigkeit, Streit, Spannung, Hochmut, chaotische Zustände bei der Abendmahlsfeier. Wenn man das mal vergleicht mit unserer Gemeinde hier, hey, da haben wir schon fast paradiesische Zustände. Nichts von dem zu lesen, was hier in Apostelgeschichte 2, Vers 42 folgende beschrieben wird. Das war nur eine Momentaufnahme. Und wenn wir dem Ideal nacheifern, dann verlieren wir Jesus Christus aus unserer Mitte. Und dann wundern wir uns auch noch, warum das Ganze in Anführungsstrichen nicht mehr funktioniert. Und wenn wir Jesus aus unserer Mitte verlieren, was passiert dann? Dann verlieren wir auch unsere Freude. Weil er derjenige ist, der die Freude schenkt. Und dann übernimmt der Kritikgeist unser Denken und Fühlen und damit auch unser Handeln. Dann sehen wir nur noch das, was gar nicht mehr so gut funktioniert, was uns vielleicht ärgert, was nicht so passt, wo wir denken, das sollte man doch oder das müsste man noch ändern oder jenes und das wäre noch besser und so weiter und so fort. Und dann wird das letzten Endes unser Zentrum. Und wir verlieren Jesus aus unserer Mitte. Es gibt als Schwabe so ein Motto: nichts gesagt ist genug gelobt. Also nichts gesagt ist genug gelobt. Und diese Prägung gibt viel Raum für den Kritikgeist und leider so wenig Raum dem Heiligen Geist. Das heißt, ich predige heute eigentlich primär zu mir selbst und ich hoffe, ab und zu an ein paar Punkten kannst du vielleicht auch noch was mitnehmen und mit nach Hause nehmen. Ich bin Schwabe. Was ich damit sagen will, ich glaube, wir brauchen eine gesunde Kultur des Feedbacks, in dem Kritik auch seinen Raum hat. Überhaupt keine Frage. Ich bin ein Freund von Fakten und von Ehrlichkeiten, auch wenn diese manchmal wehtun. Es gibt ja manche, die haben so eine Feedback-Kultur, da reden die ja alles nur schön und bestätigen nur und bestätigen und sagen, oh, wunderbar, alles toll, super, ja, weiter so, noch besser, super. Es gibt auch Menschen, die umgeben sich nur mit Leuten, die sie bestätigen und ständig sagen, hey, toll, toll gemacht, ja, gut. Und mit denen gibt man sich ab und mit den anderen, die meidet man lieber. Nein, ich möchte wirklich lernen, in allen Punkten, auch geistlich. Und da braucht es eine gesunde Kultur des Feedbacks, des Austauschs, des ehrlichen Miteinanders. Aber was wir um unseretwillen nicht brauchen, ist sein Mauscheln, sein Dorftratsch, hinten rumreden, das Haar in der Suppe finden, mit negativ-kritischer Haltung hier die Gemeinde zu beäugeln, sich gruppieren mit seinesgleichen und dann sagen, oh, die da oder jene da drüben, ne, und die hier und ah, oder vielleicht auch die da und die von der Gemeindeleitung, ne? Und wenn man das weiterspannt, ne, dann kann man auch sagen, die von der Kirche und wir von Krishona oder sonst was, all das. Und ich kann dir eins sagen, du wirst in all dem Gott nicht finden. Was wir brauchen und worum Gott zu finden ist, ist eine Kultur der Freude in Jesus. Eine Kultur der Ermutigung, die in Jesus seinen Halt hat und immer wieder findet. Freude, die außerhalb von unserer Welt verankert ist und die hält in guten wie in schlechten Zeiten. Wir brauchen einen Frieden, der eben nicht von dieser Welt ist. Weil alles hier in dieser Welt ist endlich. Gott ist unendlich. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und seinen Frieden brauchen wir, der unser Herz erfüllt, sodass es überläuft und überfließt. Gerade wir als Christen haben doch allen Grund zur Freude. Warum lassen wir uns diese Freude so schnell nehmen? Und warum machen wir es dann manchmal auch noch den anderen so schwer? Unsere Freude in unserem Herrn ist unsere Stärke. So heißt es im Philipperbrief, willst du stark sein, freu dich in Jesus. Oder wie wir es vorher auch in der Einleitung gehört haben, Philipper 4,4, freut euch in dem Herrn, also in Jesus, alle Wege, jederzeit, bei allem, was passiert. Und abermals sage ich, freut euch. Willst du stark sein? Freu dich über Jesus in all deinen Wegen. Ich möchte noch mal kurz ein bisschen zurückgehen auf unseren Bibeltext. Wo sind wir in dem Moment gerade, wo das erlebt wird? Um das Ganze eben noch mal besser zu verstehen. Da waren die Jünger 3 Jahre lang mit ihrem Herrn unterwegs. Dann auf einmal sein Tod. Aus und vorbei. Auf alles, was man gesetzt hatte. Der Glaube war unwiderruflich irgendwie verloren. Alle Hoffnungen und alle Ideale, die waren vorbei. Eben alles tot. Das erwartete Königreich, das Sitzen links und rechts zu Jesu, neben dem Königsthron, es war vorbei. Aus. Schluss. Und dann kommt plötzlich die Auferstehung. Und für die Jünger damals eine völlige Überforderung. Und kein Plan, wie geht es weiter? Die einen wollten fischen gehen. Sie hatten noch überhaupt nicht begriffen, wohin die ganze Reise geht. Und dann kommt Pfingsten. Und Gott bestätigt und bekräftigt mit einem Sprachenwunder, dass auf einmal die versammelten verschiedenen Nationen, die alle nach Jerusalem gereist sind, in ihrer Muttersprache die Jünger auf einmal hören und verstehen. Und was machen sie? Sie predigen vom auferstandenen Herr und Heiland und Gott bekräftigt das auch noch mit Zeichen und Wunder und auf einen Schlag kommen 3000 Menschen zum Glauben. Und erfüllt von diesem Neustart fangen sie an, diesen Glauben in der Naherwartung, weil Jesus gesagt hatte, siehe, ich komme bald, ihren Glauben zu leben. Und das ist eine Dynamik, die kannst du so nie wieder herstellen. Wie heißt es so schön, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten die Dinge gemeinsam, sie verkauften Hab und Güter. Und was lesen wir dann ein paar Kapitel weiter? Es sind noch keine 20 Jahre vergangen. Da musste man für die Gemeinde in Jerusalem Kollekten einsammeln, weil sie pleite waren. Die waren am Anfang, bei der Geburt der Gemeinde Jesu. Und dann darf dieses Kind wachsen und reif werden. Das heißt, für uns, wir müssen nicht das Ideal wiederherstellen. Ganz im Gegenteil, da wo wir innerlich das Ideal hergestellt haben und kritisiert haben, da dürfen wir ehrlich Buße tun und sagen, vergib uns, lieber Vater im Himmel, vergib uns, wo wir uns mit unserer Meinung, unseren Gefühlen und unserer Denkweise, unseren Idealen von Gemeinde, wo wir diese in den Mittelpunkt gestellt haben, statt dich, Gott, zu suchen und nach deinem Willen zu fragen. Gott hat uns nie beauftragt, das Paradies auf Erden zu holen. Und doch sehnen wir uns immer und immer wieder danach. Das, was wir verloren haben, das wollen wir so gerne wiederherstellen, diese heile Welt, auch hier in der Gemeinde. Aber versteht ihr den Unterschied? Bei Gemeinde geht es nicht um ein Ideal, sondern um Menschen wie du und ich, die ständig Fehler machen in Wort, in Tat und auch im Ideal. Aber wir kommen zusammen unter der Gnade. Und wenn ich unter der Gnade zusammenkomme, dann kann ich mich auch wieder ganz neu über den anderen freuen. Und auch Freude miteinander haben, nicht weil der andere eben alles richtig macht, nicht weil er mich auch manchmal verletzt mit seinen Aussagen oder mit der Art und Weise, wie er mit mir umspringt. Nicht weil alles hier in der Gemeinde perfekt läuft, sondern weil ich aus Gnade heraus lebe. Und wir gemeinsam diesen Weg der Gnade beschreiten. Und es ist doch dann immer ganz spannend zu lesen, wenn man bei Open Doors zum Beispiel mit verfolgte Christen, ne, die Prospekte liegen draußen aus, kann man sich auch bestellen, kriegt man nach Hause geschickt. Und dann liest man, wie Menschen unter Verfolgung, unter richtigen Nöten trotzdem miteinander Gemeinschaft haben. Trotz aller Gefahr, trotz allem. Und selbst wenn sie dann in Gefangenschaft sind, dann ist es ihnen völlig egal, ob einer Katholik, Protestant, Orthodox, freikirchlich, kindlich oder großgetauft oder Charismat ist. Es ist völlig egal in dem Moment. Man kommt zusammen und freut sich, dass man einander hat. Versteht ihr, das ist die Freude, die in Jesus Christus seinen Ursprung hat. Und die über dem anderen steht. Auf unserer hauptamtlichen Konferenz vergangene Woche, da war eine Sprecherin vom ICF Karlsruhe da. Jetzt ICF Karlsruhe, das ist eine Gemeinde, die ist super durchgestylt, mega hip, mega modern, attraktionaler Gottesdienst, ja. Und wenn ich sowas sage, dann weiß ich, bei manch einem geht da vielleicht schon die Alarmglocke hoch, so Aber es war total spannend, ihre Geschichte zu hören. Als kleine Gruppe von 10 bis 15 Leuten haben sie sich geistlich entschieden, sie wollen Rettungsboot sein und kein Luxusdampfer. Und sich gegenseitig ermutigen, diesen Auftrag zu leben, geistlich. Wir wollen Rettungsboot sein und kein Luxusdampfer. Und das geht so weit, dass sie sich in allen Punkten bis hin zum Café Gedanken darüber gemacht haben, wie können wir Rettungsboot sein. Und das leben sie in wertschätzender und ehrlicher Art und Weise miteinander. Ermutigend, gabenorientiert, konsequent mit einem Herz voller Freude und Dankbarkeit, was Gott eben tut. Und da geht es nicht um das Ideal. Das hat sie auch ein paar Mal ganz deutlich auch erwähnt und gesagt. Es geht nicht um Ideal, das irgendwie nachzueifern. So wie auch beim Predigttext. Es geht nicht ums Ideal, sondern es geht sich darüber zu freuen, wie Gott damals gewirkt hat in der Apostelgeschichte. So unglaublich und so massiv, dass das Evangelium sogar bis nach Europa vorgedrungen ist, bis in alle Welt. Und so auch heute, was Gott alles tut, wir dürfen uns darüber freuen, wie Gott wirkt. Und dürfen das miteinander teilen, hier im Brach oder im ICF in Karlsruhe oder wo auch sonst in dieser Welt. Gott ist am Werk und die kleinen und großen Wunder dürfen wir erzählen. Und dann dürfen wir auch auf unseren gemeinsamen Auftrag besinnen. Unsere Freude liegt in Jesus, der was gemacht hat. Der hat all seine Bequemlichkeiten, all seine Vorrechte, all seine Herrlichkeit verlassen, um uns zu erlösen von aller Schuld, von unserer Herzenshärte, von aller Unversöhntheit, von allem Streit, von allem Hass auf wen auch immer, von aller Ungerechtigkeit, von aller Krankheit, von aller Selbstrechtfertigung, auch von meiner ganz persönlichen Vergangenheit. Und dann dürfen wir alle erfahren, und das dürfen alle erfahren, nicht wir auch, aber auch alle anderen dürfen das erfahren. Wir müssen diesen Ballast nicht länger mit uns rumschleppen. Es ist interessant, der Talmud hat es in umgekehrter Reihenfolge gut auf den Punkt gebracht. So hoch wie die Bußfertigen stehen die Frommen nicht, die nie gesündigt haben. Versteht ihr, das ist Gnade. Und das dürfen wir weitergeben, erzählen. Gott hat uns die Last genommen. Unsere Freude liegt im Geheiligtsein durch Jesus Christus, der den Bußfertigen erhöht, der nicht mehr unsere Schuld sieht, sondern die wunderbare Braut, die er zum Altar führen darf, der mit seinem Schuldbrief, der mit all seinen Forderungen gegen uns war, den hat er ans Kreuz geheftet, damit wir frei und voller Freude über diese Gewissheit unseres neuen Lebens sein dürfen. Als Heilige, wie die Bibel es immer wieder sagt, als Heilige, nicht als Scheinheilige, als Heilige, als Kinder und nicht mehr als Sklaven, als Erben und nicht mehr als Knechte, als Söhne und Töchter, die den Ring vom Vater angesteckt bekommen und er ein Fest feiern lässt, weil wir endlich wieder zu Hause sind beim Vater. Die keine paradiesischen Zustände suchen, sondern es ist vollbracht, in diesem Es ist vollbracht Leben. Und dann bin ich mir sicher, dass wir Freude erleben, feiern und anbeten, auch wenn wir etwas schließen müssen. Weil wir nicht auf das sehen, was zu Ende geht, sondern auf das, was Jesus in dieser Zeit gewirkt hat, und wir darüber staunen und fröhlich sind und dankbar sind, dass es auch an anderer Stelle wieder weitergehen darf. Dann bricht mir kein Zacken aus der Krone, weil wir etwas beendet haben, sondern ich bin dankbar über diese Zeit und freue mich über Neues, das aufbricht. Und natürlich dürfen wir auch trauern, auch über Dinge, die uns liebgewonnen sind und vielleicht jetzt beendet worden sind, über Formen, Veranstaltungen, über auch Menschen, natürlich. Aber wir müssen nicht stehen bleiben dort. Gott wirkt in dir und an dir und durch dich. An deinem Nächsten zum Beispiel. Und dann lass uns darüber unterhalten, wo erlebst du Gott? Wie erlebst du Gott? Wo wir als Gemeinde? Was legt uns Gott vor die Füße? Was dürfen wir noch tun? Und was dürfen wir auch beenden? Es geht um eine Dynamik, um seine Kraft, die in uns mächtig ist. Und das ist unsere Freude, Jesus Christus selbst, auch mitten im Leid. Und dann kann ich sagen, wie Philipper 4,4 heißt, freut euch in dem Herrn alle Wege, abermals sage ich euch, freuet euch. Und dann sagt der Apostel Paulus, ich bin darin guter Zuversicht, in Philipper Brief, er sagte, ich bin da in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Es gibt also Hoffnung, auch für mich und meine schwäbische Vergangenheit. Amen.